Ja, guten Morgen, es ist unwahrscheinlich kalt geworden. In den letzten Tagen, oder? Letzte Woche haben wir noch in der Sonne gelegen und jetzt brauchen wir schon Winterjacken. Naja, aber es soll heute nicht um Winterjacken gehen, es soll ja heute so ein bisschen um Mission gehen. Und ich sage vorweg schon einmal, dass die folgende Predigt natürlich explizit für dich ist, Bianca, ja, für deinen Dienst. Ja, was machen wir jetzt mit euch? Na gut, ihr dürft bleiben, auf jeden Fall. Das ist nämlich so. Bianca und ich, wir werden zwar von hier rausgehen und nach Europa gehen, sie nach Almeria und ich halt überall hin. Wir werden uns auf jeden Fall sehen, Bianca. Ich freue mich auch schon darauf. Wir haben ihre Kollegin, die heißt Hanna, und sie haben schon verpflichtet, für uns zu kochen, wenn wir kommen. Ich hoffe, ihr vergesst das nicht. Ich habe großen Hunger. Ja, ich lade euch heute Morgen ein, mit mir über Nachfolge und Mission so nachzudenken. Aber erstmal zu dem Begriff Missionar. Was ist denn überhaupt ein Missionar? Naja, wenn wir uns anschauen, woher dieser Begriff kommt, dann sehen wir ganz schnell, dass es ein Missionar ist jemand, der von einer höheren, also der jemand eine Mission ausführt. Ist ja klar, so wie auch so ein Actionheld oder so. Und so ein Actionheld, der bekommt meistens von einer höheren gestellten Person oder so, kriegt er einen Auftrag. Und das ist nichts anderes. Wir sind auch von einer höher gestellten Person beauftragt worden, Missionen zu machen. Und wir haben da in der Bibel eine Stelle, die wir den Missionsbefehl nennen. Und der Missionsbefehl, der steht in Matthäus 28, 18 bis 20. Das sollte man sich merken, wenn man missionarisch unterwegs ist. Ich gehe mal doch ein bisschen zur Seite. Da steht nämlich, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und dieser Befehl, der ging an die Jünger, die ihm stets treu zur Seite standen. So wie sie Nachfolger Jesu waren, sind wir heute auch Nachfolger Jesu. Das bedeutet nicht, Bianca und ich, wir gehen in die Mission, sondern alle, die Jesus nachfolgen, wir gehen gemeinsam in die Mission. Und auch wenn ihr uns jetzt das nächste Jahr nicht sehen werdet, ist es so, dass ihr mit uns in Mission seid. Und wir waren zusammen auf diesem Seminar, sie als Teilnehmerin, ich als Leiter. Und wir haben uns ein paar Gedanken gemacht und wir haben uns so gedacht, es wäre cool, wenn die Gemeinde da wirklich richtig dahinter stehen kann und wir gemeinsam in die Mission gehen können. Und jeder einzelne Christ ist dazu aufgefordert, die rettende Botschaft Jesu an alle Menschen zu bringen. Ich habe einen netten Satz. Christsein ist eine persönliche Angelegenheit, aber keine Privatsache. Aber nicht, dass ihr denkt, ich predige heute Morgen über den Missionsbefehl. Ich meine, das haben wir manche von uns schon oft gehört. Nein, mir war es einfach vorweg wichtig zu sagen, dass wir einfach alle zusammen in die Mission gehen. Heute Morgen möchte ich mit euch gerne ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, die ich für den Dienst, also für die Mission und für die Nachfolge, als unglaublich wichtig empfinde. Und wer eine Bibel dabei hat, das ist immer ganz gut. Vielleicht erzähle ich hier ja den größten Schrott. Und deswegen ist es immer ganz gut, dass ihr eine Bibel dabei habt und mitlest. Und dann könnt ihr auch überprüfen, was ich erzähle. Und zwar der heutige Text. Mein Predigtthema ist heute Durchhalten bis zur Zielmassage. Ja, Massagen sind toll. Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Ich lese den Text einfach mal vor. Uli hat ihn ja vorhin schon mal vorgelesen. Ich lese ihn nochmal mit uns. Ich lese aus der Neues Leben Übersetzung. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glauben von Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartet. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Der erste Vers, da wir nun von so vielen Zeugen, in anderen Übersetzungen heißt es, da wir nun so eine Wolke von Leuten, also von Zeugen, umgeben sind. Denk mal darüber nach, wie du eigentlich zum Glauben gekommen bist. In deinem Leben gab es doch bestimmt immer wieder Menschen, die dich geprägt haben. Nicht nur deine Persönlichkeit, dein Charakter oder deinen sozialen Standard, sondern auch dein Glauben. In deinem Leben gab es Menschen, die dem geglaubt haben, was Jesus eigentlich gesagt hat. Und die dem ganz fest vertraut haben. Und sie haben dir bestimmt und hoffentlich ihren Glauben vorgelebt. Und erst dadurch seid ihr zum Glauben gekommen. Immer durch Menschen, die das schon erfahren haben. Keiner kann, denke ich, von sich behaupten, dass er ganz alleine zum Glauben gekommen ist. Oder ohne Gemeinschaft sein Christsein leben kann. Wir haben alle diese Wolke der Zeugen um uns. Ihr müsst nur mal um euch herumschauen. Da seht ihr diese Wolke. Der Verfasser des Briefes meint natürlich auch die Menschen, die in dem Kapitel vorher angesprochen werden, im Alten Testament. Das ist sowieso, muss ich auch gerade noch sagen, Hebräerbrief. Ich habe jetzt 4 Jahre Theologie studiert und wir haben uns nicht so intensiv mit dem Hebräerbrief beschäftigt. Und als ich den das erste Mal gelesen habe, da bin ich fast wütend geworden, weil ich das, was da drin stand, nicht verstanden habe. Ich hatte so eine ganz komplizierte, also es war nicht so eine ganz komplizierte Übersetzung, aber ich habe es gelesen, habe nichts verstanden. Und dann habe ich das wütend in die Ecke gelegt und habe einen Tag abgewartet und habe mir dann noch eine einfachere Übersetzung genommen und habe das gelesen. Und dann habe ich das verstanden. Und als ich es verstanden habe, da habe ich dann gemerkt, was für ein wertvoller Schatz da überhaupt drin ist. Und mich haben ganz besonders dann dieses Kapitel 11 und 12 haben mich ganz besonders angesprochen. Naja, ihr wurdet jetzt geprägt. Und jetzt seid ihr dran. Also egal wie alt du bist, jetzt liegt es an dir und natürlich auch an mir, diesen Glauben, den du in dir trägst, weiterzugeben. Damit eine neue Generation für Jesus begeistert wird und dass du eine neue Generation prägst. Bianca, den Einsatz, den du Gott bringst, der fordert deine gesamte Konzentration und unser Durchhaltevermögen. Der Verfasser des Hebräerbriefes, der beschreibt das Ganze mit einem Wettlauf, den man läuft. Paulus hat das ja auch schon getan. Und meine Frage, was denkt ihr, ist Nachfolge? Also ich nachfolge synonym mit Mission. Ist es eher ein Spaziergang oder mehr so ein Sprint? Was glaubt ihr? Spaziergang, Sprint. Also ganz bestimmt kein Sprint. Ja, also ganz bestimmt kein Sprint. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt hier, so wie ich bin, in die Mission rennen. Beziehungsweise, ich mache es noch ein bisschen plastischer, stellt euch mal vor, ich würde jetzt voll motiviert, ja, anfangen, hier schreiend zur Allianz Mission rennen. Ja, in einem flotten Sprint. Ich glaube, ich würde überhaupt nicht so weit kommen. Ja, ich würde wahrscheinlich hinten an der Tür schon zusammenfallen. Ich habe viel zu viel Zeug an, das mich irgendwie hindert, ordentlich zu laufen. Viele Menschen denken das und gehen sehr hoch motiviert an ihre Aufgabe ran. Denken, die kommen jetzt in ein Land und sie müssen alles reißen. Oder kommen in eine Gemeinde und müssen alles reißen. Und dann wollen sie so schnell wie möglich alles erledigen, die ganze Gemeinde umkrempeln und alles revolutionieren. Und voll Begeisterung sind sie dann am Werk. Und dann passiert es ganz schnell, dass sie schlapp machen. Sie powern sich aus und wundern sich dann, dass ihr Körper schlapp macht. Nachfolge ist aber genauso kein Spaziergang. Also weder noch. Und bedeutet auch manchmal, dass man auf etwas verzichten muss. Also sei es Bequemlichkeit, gewohntes Essen. Ich weiß nicht, was man in Spanien, also ich im Süden isst. Fisch. Weiß nicht, ob du gerne Fisch isst, aber die Familie. Wir lassen unsere Familie hier in Deutschland. Und dies alles kann im Einsatz für Jesus nicht umgangen werden. Manchmal müssen wir Dinge, die uns hindern, aufgeben. Ist aber auch eine natürliche Sache. Und er schreibt hier ja auch, wir wollen jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde. Jim Elliot, der war ein Missionar in Ecuador, wurde auch dort ermordet. Der hat einen prägenden Satz gesagt: Der ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann. Um zu erhalten, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann, um zu erhalten, was er nicht verlieren kann. Das heißt, wir müssen Sünde und alles, was uns hindert, an der Mission, an der Nachfolge, aufgeben. Das meint natürlich der Verfasser auch, wenn er sagt, wir sollen jede Last ablegen. Und ich mache das jetzt hier auch mal. Sünde hindert uns nämlich an der Mission. Es ist jetzt natürlich ein bisschen schwer, die Sünde auch so ein bisschen abzustreifen. Am Anfang, also wenn man das sich mal genau anschaut, dann heißt das auch die leicht umstrickene Sünde. Das gibt es auch in anderen Übersetzungen. Und wir hatten das mal hier in der Gemeinde, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war, da war Manfred Jordis hier vorne, könnt ihr euch noch erinnern? Da, ich weiß nicht mehr, wie der Prediger hieß. Der war auf jeden Fall mit so einem Stück Schnur hier. Und er hat angefangen, Manfred einzuwickeln. Und am Anfang konnte er sich noch ganz leicht daraus befreien. Aber dann hat er so viel Garn um ihn herum gewickelt und es fühlte sich alles noch locker an. Aber er hat es nicht mehr geschafft, das auseinanderzureißen. Und so legen wir Lasten und Sünden von uns ab. Das kann, was weiß ich, sein. Das kann sein, dass du mit irgendjemandem hier in der Gemeinde noch im Clinch liegst und das vielleicht bereinigen solltest. Oder dass es irgendwelche schlimmen Dinge, die du getan hast, gestohlen hast und so, dass du das in Zukunft lässt. Das sind schlechte Gedanken, die du hast. Gegenüber anderen Menschen zum Beispiel. Und erst dann, wenn du anfängst, das alles abzulegen, und das kann manchmal sehr viel sein, und ich möchte auch nicht behaupten, dass ich sündlos in die Mission jetzt gehe, auf gar keinen Fall. Das wäre ja, keine Angst, ich habe noch ein bisschen was an. Die Predigt soll ja 30 Minuten dauern, habe ich gehört, und dann habe ich mir gedacht, ich ziehe einfach viel an, dann habe ich viel Zeit überbrückt. Nein, keine Angst. Ich habe noch einiges. So. Und ein Sportler, wenn der diese ganzen Jacken anhaben würde, der würde auch nicht weit kommen. Das ist nämlich so ein Marathon, den der läuft. Und Marathon, der geht ja ein paar 40 Kilometer. Ich weiß nicht, läuft jemand Marathon hier? Ah, ja? Wie viele Kilometer sind es? Ein paar hundert Meter. Okay. Die paar hundert Meter, die würde ich auch gerade noch so schaffen. So, aber jetzt habe ich das auch alles ausgezogen. Weiter geht's nicht. Keine Angst. So. Erst wenn wir die Dinge abgelegt haben, können wir einen richtigen Lauf überhaupt beginnen. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Wirklich ein lebenslanger Prozess. Es geht nicht, dass ich jetzt innerhalb von einer Woche noch alles, dass ich alle meine Sünden loswerde. Aber es kommt auch nicht darauf an. Es kommt eher darauf an, dass wir die richtige Demut vor Gott haben und vor den Menschen und auch die Bereitschaft, sich ständig von Jesus verändern zu lassen. Ein anderer Punkt ist Anfechtung. Bei einem Wettkampf kommt es ja auch darauf an, dass wir am Ziel ankommen. Und darum müssen wir bis zum Ende durchhalten. Das ist leicht gesagt, wenn es mir gut geht, natürlich. Aber was ist, wenn wir durch Anfechtung gehen? Für schwere Krankheit. Wir haben jetzt gerade einen bei der Allianzmission, der ist irgendwo in Afrika. Und der ist gerade eingesetzt worden und jetzt stellt sich raus, dass seine Knochen keine roten Blutkörperchen mehr herstellen. Und es gibt nur wenig Heilungschancen. Ich will hier keine billigen Antworten jetzt auf irgendwelche Nöte geben. Ich weiß nicht, was euch genau belastet. Ich weiß auch nicht, warum manchmal Dinge einfach zulässt oder uns durch ganz tiefe Täler gehen lässt. Ich bin auch durch die letzte Zeit durch tiefe Täler gegangen. Und kleben das erstmal an. Ich schwitze so sehr. Ich habe Angst vor euch. So. Aber ich weiß, dass Gott treu und gerecht ist. Und ich weiß, dass Anfechtung hilft. Und das habe ich persönlich einfach auch erfahren. Und das hilft uns in der Bewährung im geistlichen Leben. Ich habe durch die kürzere Vergangenheit einfach viel mehr Vertrauen in Gott gewonnen. Weil ich gemerkt habe, dass Gott mich durchträgt. Aber wir müssen das auch zulassen. Und das ist manchmal wirklich sehr schwer. Und manchmal verstehen wir einfach nicht, was Gott damit machen möchte oder warum Gott das tut. Ich empfehle euch, mit Menschen einfach darüber zu reden. Vielleicht haben sie einen Rat für euch. Aber das kann ich euch heute alles nicht beantworten. Aber unvorbereitet gehe ich nicht in den Kampf oder in den Wettlauf. Was wir brauchen, ist eine Taktik. Jeder Wettkampf hat so seine Taktik. Und zwar eine Taktik, die den Verhältnissen entspricht. Also es bringt mir nichts, wenn ich für einen Marathon jetzt, sage ich mal so, Minigolf übe. Ja, stimmt. Ja, super, mit einem Schlag rein, toll, kann ich auch keine 42 Kilometer mitlaufen. Wir brauchen also Waffen, die den Verhältnissen entsprechen. Und, ach so, oh, das habe ich ganz vergessen. Das ist natürlich, dass wir übrigens durch Nöte gehen. Jesus ist auch durch Nöte gegangen. Und zwar steht in Johannes 15, Vers 20, ein Diener ist ja nicht größer als sein Herr. Da sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Jesus wurde verfolgt und deswegen werden wir auch durch Täler gehen und verfolgt werden für das, was wir tun. Jetzt aber zu den Waffen. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes ein und keine weltlichen Waffen, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Und ein zweiter Text, den ich dazu gefunden habe. Auch wer an einem Wettkampf teilnimmt, kann nur gewinnen, wenn er sich an die Regeln hält. Vor kurzem, als ich noch bei Neues Leben war, hatten wir gerade eine Sportlerfreizeit. Und ich habe mich mit einem echten Sportler unterhalten, wie man sich auf so einen Marathon vorbereitet. Und das war total interessant. Und er hat mir eine Taktik gesagt und hat mich da inspiriert. Er hat zum Ersten gesagt, auf einen Marathon bereitet man sich ein halbes Jahr lang vor. Und ich glaube, dass das genauso auch bei uns in der Nachfolge oder in der Mission ist. Wir müssen uns vorbereiten. Deswegen ist Bianca jetzt auch auf diesen Seminaren gewesen. Man lernt sich selbst kennen, seine Persönlichkeit. Man lernt Umgang in den Ländern kennen, sodass man sich ein bisschen darauf vorbereitet. Jetzt geht's gleich wieder ab. Ich lasse es jetzt einfach so. Der Sportler, hört ihr mich aber noch? Gut. Der Sportler kennt sein Ziel. Welches Ziel habe ich denn in der Mission oder in der Nachfolge? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Was wollt ihr denn erreichen? Was ist dein Traum? Wie möchtest du im Reich Gottes mitbauen? Und drittens, er muss sich selbst kennen. Er muss sich selbst kennen. Das ist auch wichtig. Wie sind meine Kräfte? Wie kann ich das einsetzen? Wann muss ich Pausen machen? Und ein Sportler hat ein festes Umfeld. Und das fand ich sehr krass. Weil es ist sehr wichtig, dass man ein festes Umfeld hat. Wenn Zwischenfälle kommen, dass man nicht direkt depressiv wird. Man steht unter einem wahnsinnigen Druck und man möchte ja natürlich auch was bewirken. Und wenn dann Krankheit kommt oder irgendwelche anderen Zwischenfälle, dann ist nicht so wichtig wie ein festes Umfeld. Und das könnt ihr als Gemeinde natürlich sein. Und wenn ihr selbst in der Nachfolge steht, ist auch die Gemeinde ein Ort, das ein festes Umfeld sein kann. Auch die Familie kann ein festes Umfeld sein, das euch bei Schwierigkeiten festhält. Stellt euch mal vor, eine Fußballmannschaft würde ein Gegentor bekommen. Einfach hier, was weiß ich, steht 2-0, dann kommt die Gegnermannschaft ein Tor rein. Die ganzen Fans denken sich, na toll, haben sie ein Tor reingekriegt, na gehen wir. Alles steht auf, geht aus dem Stadion raus, weil sie keine Lust mehr haben zuzugucken. Ja, ein bisschen blöd für die Fußballmannschaft. Und so wäre das natürlich auch für den Missionar oder für dich persönlich, wenn du eine Niederlage erlebst oder so, auch verschuldet oder nicht verschuldet, selbst verschuldet. Und ich würde die Leute fallen lassen. Das ist kein gutes Gefühl. Und deswegen ist dieses feste Umfeld unglaublich wichtig. Eine zweite Sache, die er mir erzählt hat, während des Laufs, sind Zwischenziele. Um sich selbst zu überprüfen und für die Zeitorientierung. Sagen wir mal, du möchtest jetzt ein ganz großes Thema, geistlich wachsen. Oder du möchtest dich ein bisschen kleiner, du möchtest dich besser in der Bibel auskennen. Das ist natürlich jetzt nicht so, dass du einfach einmal die Bibel durchliest und dann hast du alles im Kopf. Ja, da würde ich mich freuen. Aber Das ist nicht so. Du musst dir kleine Ziele setzen. Und du fängst klein an, vielleicht mit 5 Minuten Bibellesen am Tag. Und dann erweiterst du das. Und dadurch bekommst du dieses Wissen. Du musst deine Umwelt beachten. Zum Beispiel die Straßenverhältnisse, das Wetter. In der Mission oder in der Nachfolge bedeutet das, du musst gucken, wie die Kultur um dich herum ist. Wie sind denn die Menschen um dich herum? Mentale Stärke. Durchhalten ist angesagt. Es geht nämlich auf und ab. Man wird nicht immer auf Wolke 8, 7, 6 schweben. Man wird auch mal in so ein richtig tiefes Tal fallen. Und da ist Durchhalten angesagt. Und eine Sache, die mir bei beiden Sachen sehr stark aufgefallen ist und wo ich ganz explizit jetzt noch drauf eingehen möchte, ist das Ziel im... Lauter? Nee. Mehr. Das Ziel im Auge behalten. In Vers 2 steht, dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Wir schauen weg von uns selbst, weg von unseren Problemen und den ganzen Schwierigkeiten und den Sünden und vertrauensvoll hin zu Jesus. Das ist Nonplusultra-Taktik für die Nachfolge und für die Mission. Wir schauen auf Jesus, wir heften unseren Blick an Jesus und nichts kann uns davon abhalten. Auf Jesus zu schauen bedeutet nicht, dass wir jetzt stundenlang ein Kreuz anstarren oder irgendein Bild. Das kann zu meditativen Zwecken, kann das sehr dienlich sein und das ist auch gut. Das kann man machen, das darf man machen. Aber zu Jesus schauen bedeutet, mit der Wirklichkeit des unsichtbaren Gottes zu rechnen. Und vor allem schauen wir auf das Handeln Jesu und nehmen ihn uns als Vorbild. So wie er uns auf der Erde ein Vorbild war, wie er auf der Erde gelebt hat, mit den Menschen redete und wie er mit seiner Zeit umging. Das kann uns alles ein Vorbild sein. Dafür müssen wir natürlich auch wissen, wie es war mit Jesus. Und da hilft nichts besser, als dass wir in die Bibel schauen. Und ich appelliere an euch, lest die Bibel. Da erfahrt ihr, wie Jesus war, wie Gott ist, wie Jesus auch heute noch ist. Jesus läuft uns auch voraus. Er ist der Ursprung, also der Anfänger unseres Glaubens, der den Glauben bewirkt hat. Und das bedeutet, dass Jesus uns anführt in unserem Leben und zeigt uns auch die Richtung. Wenn wir unseren Blick auf ihn richten und ihm nachfolgen, dann sehen wir die richtige Richtung. Und das finde ich wirklich gut, denn das macht uns bescheiden. Wir müssen uns nichts darauf einbilden, dass wir den Glauben irgendwie geschaffen hätten. Dass keiner schafft seinen Glauben. Das hat alles Jesus gemacht. Und der zweite Aspekt, was hier drin steht, ist, Jesus ist auch Vollender unseres Glaubens und unserer Nachfolge. In Philipper 1, Vers 6, da steht, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Jesus lässt nichts halbfertig liegen. Wir können uns wirklich sicher sein, dass er sein Werk vollenden wird. Jesus ist diesen Weg ans Kreuz gegangen. Er ist diesen Weg der Verachtung freiwillig gegangen. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Und deshalb kann er uns sehr gut verstehen, wenn wir in unserer Nachfolge durch schwierige Zeiten gehen. Denn er hat, denke ich, als Mensch auch alles durchgemacht, was wir durchmachen müssen hier auf der Erde. Und dieser Tod am Kreuz war für ihn die dunkelste Stunde überhaupt in seinem ganzen Dienst. Und trotzdem hat er das ganze Ding durchgezogen. Er hat durchgehalten. Es ging Stunden und Tage ging das. Und er hat trotzdem treu gehandelt und hat durchgehalten. Und ich habe, als ich den Text übersetzt habe und mir das angeschaut habe, da ist mir ein bisschen was aufgefallen. Ich möchte euch jetzt nicht mit Griechisch belästigen, aber ich möchte euch das auf Deutsch zeigen. Man kann den Vers 2b, kann man auf zwei verschiedene Weisen übersetzen. Und zwar, Jesus hat anstatt der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet. Das bedeutet, er hätte beim Vater bleiben können. Weil beim Vater ging es ihm natürlich richtig gut. Er hätte sich genauso entscheiden können, zu Hause auf der Couch zu sitzen, sich die Sportschau anzugucken. Das wäre alles ganz gemütlich gewesen. Aber nein, er verließ das Himmelreich, wurde Mensch, hat das alles durchlitten und starb am Kreuz. Zweite Übersetzungsmöglichkeit. Jesus hat für, also im Blick auf, die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet. Hier rückt erstmal die Herrlichkeit und die Freude im Himmel in den Hintergrund und die Freude einer ewigen Erlösung für alle Menschen in den Vordergrund. Weil Jesus wusste, dass durch seinen Tod, was durch seinen Tod bewirkt wird, dass die Menschen zu ihm, zum Vater kommen können. Weil er das gewusst hat. Deshalb hat er das überhaupt erst erduldet. Und das tritt bei dieser Übersetzungsmöglichkeit in den Vordergrund. Ja, das ist richtig. Jesus ist deshalb so ein großes Vorbild für uns. Er hat nicht einfach aufgegeben, als es dann wirklich schwer wurde. Und hat seine Mission vollendet. Er hat wirklich bis zum Letzten gekämpft. Und etwas weiter im Text lesen wir dann, nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Wir sehen, wie es mit ihm wirklich geendet, in Anführungsstrichen, ist. Er hat seine Belohnung vom Vater bekommen. Und wir werden für unsere Nachfolge und für die Mission, in die wir gehen, werden wir vom Vater auch belohnt werden. In Vers 3 steht dann, denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Und es werden in unserer Nachfolge immer wieder Anfechtungen kommen. Dinge, also die Anfechtung, ich möchte das gerade noch mal ganz kurz auseinanderklamüsern. Anfechtungen sind Dinge, die uns davon abhalten wollen, in der Nachfolge Jesu zu stehen. Dass wir Jesus bedingungslos nachfolgen. Und das wird auch Bianca dir passieren, da bin ich mir recht sicher. Das wird auch uns passieren als Team, da bin ich mir auch sicher. Und das wird auch euch als Gemeinde passieren und das wird auch euch als eigene Person, als Persönlichkeit geschehen. Aber so wie Jesus treu gehandelt hat, geht es auch bei uns um Treue. Durchhalten bis zum Schluss. Und es geht nicht darum, dass du zum Beispiel als allererstes ins Ziel rennst, sondern es kommt darauf an, dass du bis zum Ende durchhältst und deine Augen auf Jesus, also das Ziel, ausgerichtet hast. Unser Lehrer sagte auch in der Prüfungsphase, um uns zu beruhigen, es kommt nicht darauf an, dass ihr 15 Punkte schreibt. Es kommt darauf an, dass ihr die Ausbildung fertig macht und treu seid und ans Ziel ankommt. Zumal das sowieso utopisch gewesen wäre. Aber gut. Und ohne diese Taktik und ohne das Vorbild durch Jesus werden wir nicht durchhalten können. Keiner von uns. Und so wie wir den Lauf vollenden, so wird es uns auch bei dem Vater ergehen. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zu dem Sportler-Interview. Der hat mir nämlich noch zwei coole Sachen gesagt. Ich habe ihm gesagt, wie geht man mit einer Niederlage um? Und wie geht man damit um, wenn man gewonnen hat? Und er sagte, bei der Niederlage ist es so, alles Schlechte wird verstärkt. Und man kann das Gute, was man getan hat, nicht annehmen. Alles, was man gut getan hat, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass man aufgegeben hat. Alle Schmerzen und alle Schwierigkeiten werden erschwert. Und man fühlt sich einfach schlecht. Und so ist das, glaube ich, auch, wenn wir irgendwann aufgegeben haben. Wir werden uns irgendwie schlecht fühlen, früher oder später. Das andere dazu, das Ziel erreichen bedeutet Sieg. Alles fällt von einem ab, sagt er. Und das glaube ich auch. Jesus wird uns, wenn wir bis zum Ende treu bleiben, unglaublich belohnen. Und alle Dinge, die uns belastet haben, alle Schwere, wird plötzlich von uns abfallen. Der innere Schweinehund wurde besiegt. Das ganze Trainieren und der Lauf, das tut ja auch irgendwann alles weh. Wir sind buchstäblich tot, aber fühlen uns so lebendig wie nie zuvor. Und dann kommt die Belohnung, sozusagen die Zielmassage. Und darauf freue ich mich riesig. Und deshalb wünsche ich dir, Bianca, dass du durchhältst, beiß dich fest in Almeria und nicht nur für dieses Jahr, sondern auch in deinem ganzen weiteren Leben. Und der Gemeinde wünsche ich das auch, dass wir gemeinsam zum Ziel kommen, dass keiner von uns irgendwo auf der Strecke liegen bleibt, sondern dass wir zusammen als Gemeinde ans Ziel ankommen. Einer früher, einer später. Das, so ist das mit dem Alter. Und das war auch schon mein letzter Punkt. Durchhalten bis zur Zielmassage. Und ich empfehle euch, den Hebräerbrief einfach jetzt noch zu lesen. Also nicht jetzt, aber nachher. Okay. Amen.